Radio 1.
Und jetzt wollen wir Sie auf einen Film aufmerksam machen, der morgen Abend im Ersten läuft, aber auch schon eine Weile in der Mediathek zu sehen ist und auch zu sehen sein wird. Die Nichte des Polizisten heißt dieser Film und der erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich voller Idealismus und hochmotiviert zur Polizistin ausbilden lässt. Doch dann gerät sie während einer verdeckten Ermittlung zwischen die Fronten, und zwar nicht nur zwischen Waffen- und Drogenhändlern und Nazis, sondern auch innerhalb der Einheit, wo es rechtsextreme Strukturen gibt.
Diesen verdammten Hurensohn hängen wir den Arsch hoch. Wer ist dabei?
Es gibt auch eine Pflicht zur Kameradschaft, Kollegin.
Und deswegen darfst du dich über das Gesetz stellen?
Wir haben unsere Leute überall.
Die Nichte des Polizisten heißt dieser sehr gute, intensive, verstörende Film. Und darüber sprechen wir jetzt mit der Hauptdarstellerin Magdalena Laubisch und dem Regisseur Dustin Lohse. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Also ich konnte den Film schon sehen und ich muss, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber man muss wirklich sagen, danach sitzt man erstmal so und kann nichts anderes machen. Also es ist ein sehr, sehr beeindruckender, sehr, sehr intensiver Film. Wir werden schon, und das kann man spoilern, wir werden schon in der ersten Sequenz erfahren, dass diese junge Polizistin, die du spielst, Magdalena, sie heißt Rebecca Henselmann, sterben wird, erschossen, regelrecht hingerichtet. Die Geschichte ist fiktional, aber nicht nur. So steht es dann auch im Disclaimer. Die Geschichte ist fiktional, aber nicht nur. Auch das mögliche Verlorene und Vergessene wird erzählt. Hintergrund ist eine wahre Geschichte. Dustin, vielleicht kannst du erst mal erzählen. Also die wahre Geschichte, Michael Kiesewetter 2007, oder? Also so, darauf basiert es locker.
Ja, erstmal danke für die Einladung, ja. Liebe Marion. Genau, also der Film ist inspiriert, lehnt sich an den realen Fall der erschossenen Polizeimeisterin Michelle Kiesewetter, die 2007 im Einsatz an einem helllichten Tag auf einem öffentlichen Platz hingerichtet wurde. Ja. Ihr Kollege wurde auch angeschossen, hat es schwer verletzt überlebt. Unser Film dagegen ist aber eine fiktionale Erzählung. Also wir haben natürlich in diesen vorliegenden Fall rein recherchiert, haben uns mit den Fakten auseinandergesetzt, die es gibt, und mit den Ideen und Gerüchten und den Verschwörungen oder all dem, was man dann in diesem Fall, der immer noch als einer der spektakulärsten unaufgeklärten Mordfälle in Deutschland gilt, uns das angeguckt und aber an einem gewissen Punkt auch entschieden, wir wollen uns davon lösen. Warum haben wir das gemacht? Weil natürlich dieser Fall mit all den mysteriösen Fragen, die sich darum so bewegen, wahnsinnig viele Leerstellen hat und wahnsinnig viele Schatten, in die auch die Ermittlungen bis heute nicht vorgedrungen sind. Und deswegen war uns klar, wir wollen einen bewussten Schritt zurück machen, es fiktionalisieren, um eben mit der Figur von Rebecca, die von Magda gespielt wird, eben in diese Geschichte einzutauchen und auch da ein bisschen kompromissloser erzählen, was wir natürlich niemals hätten tun können, wenn man jetzt einen Biopic über diesen Originalfall oder eine True-Crime-Geschichte erzählt hätte.
Ja, also das wird auch ziemlich schnell klar, selbst wenn es so Analogien gibt. Es ist eine fiktionale Geschichte. Es geht um die Hauptfigur, Rebecca, das ist deine Figur. Jetzt unabhängig davon, wir reden auch gleich nochmal über deine Figur und wer sie für dich ist, aber kanntest du diesen Fall Michelle Kiesewetter? Also du bist, glaube ich, Jahrgang 98, ne? Du warst irgendwie noch relativ, du warst ein Kind, als das passiert ist. Wahrscheinlich hast du es gar nicht mitbekommen.
Oder? Nee, ich kannte das nicht. Die NSU-Fälle waren mir natürlich bekannt, das nimmt man irgendwie in der Schule durch, aber dieser letzte Fall in dem Sinne, der ja auch immer ein bisschen abstrahiert wird oder am Anfang auch gar nicht mit den NSU-Fällen im klassischen Sinne zusammengebracht wurde, fiel da weg. Und insofern habe ich da wirklich erst mit dem Drehbuchlesen oder mit der Anfrage von Kenntnis genommen.
Mhm, ja. Genau. Also es ist kein Dokudrama, das ist eine Fiktion, das ist ein Thriller, so ist es auch apostrophiert.
Ich glaube, ein Polizeithriller.
Polizeithriller,
okay. Einer unserer Autoren ist Wolf Basedow, tatsächlich so einer der größten Autoren dieses Polizeifilm-Genres, was wir in Deutschland haben. Deswegen bestehe ich auch drauf, sozusagen, es ist ein Polizeifilm und vielleicht auch einer, der in dieser Generation dieser Filme, die er geschrieben hat, eben auch steht.
Ah ja, stimmt, das ist natürlich wichtig zu sagen, weil es ist natürlich auch immer die Perspektive Polizei. Wir tauchen ein in diesen Kosmos. Vielleicht jetzt mal zu deiner Figur, Rebecca. Sie hat sich für diesen Beruf entschieden. Also wir sehen sie mit diesem wirklich großen Idealismus und sie ist ehrgeizig. Sie will sich trotz der Härte dieser Ausbildung, des Drills, der Schikanen, die sie da auch erlebt und der männlichen Gruppendynamik und so weiter, da auf jeden Fall behaupten. Was ist das für dich für eine Figur? Also die musst du ja auch irgendwie ergründen. Ne? Es gibt das Drehbuch, da ist sie natürlich erzählt und so, aber du musst sie ja irgendwie fühlen, wenn man so will. Ne? Wer ist Rebecca für dich? Oder wer war sie? Wie hat sie sich dann auch für dich entwickelt?
Also Rebecca ist, glaube ich, eine junge Frau, die wohin will. Und ich glaube, relativ schnell auch selbst merkt, dass sie dort in dem Ort im Osten, in Thüringen, wo sie groß wächst, nicht die Möglichkeiten hat zu der Zeit, die sie haben will. Ich glaube, das wird sogar einmal in der Szene sogar angesprochen, dass der Onkel sie da bewusst auch weggeschickt hat, ne? Genau. Weil ja andere Strukturen da herrschen, sozialökonomisch da irgendwie, ja, was schief läuft und sie auf einmal da in, ja, mit der Polizeiausbildung, nach der Polizeiausbildung auf einmal Möglichkeiten hat und ja, Dinge ausprobieren kann, Dinge testen kann, die ihr, glaube ich, zu Hause erstmal verwehrt geblieben wären. Und das ist, glaube ich, etwas, was sie, was ihr eine Freiheit gibt, dass sie jemand sich selbst neu erfinden kann, ja, in der Fremde als Polizistin und dann natürlich nochmal speziell in so einer Spezialeinheit, wo sie sagt, okay, ich will, glaube ich, in so eine Gruppe, die erstmal, ja, nochmal einen besonderen Stellenwert hat in der Polizei und sich mit besonderen Fällen auseinandersetzt. Mhm. Insofern würde ich sie als sehr ehrgeizig beschreiben, natürlich. Und ja, so ein, du hast ganz immer oft gut beschrieben als so Kämpfergeist, den sie hat. Und da immer, also das fand ich schon immer toll und schön, dass sie eher so, ja, so ein Bauchmensch ist. In dem Sinne, sie ist keine intellektuelle Person, die sich da, glaube ich, so viel den Kopf zerbricht am Tag, sondern sie agiert immer sehr aus dem Hier und Jetzt.
Ja.
Aber was eine schöne Sache ist, die wir in der Arbeit zusammen hatten, weil wir gerade über die Herkunft ja auch gesprochen haben, dass wir schon gesagt haben, wo will die eigentlich hin, wenn die mit dieser Ausbildung fertig ist? Mhm. Und dass es uns beiden eigentlich klar war, die geht dann wieder zurück. Mhm. Also das, was sie dort mitnimmt und was sie lernt und die Beweise, die sie da erbringt in dieser Einheit und in dieser Ausbildung, die wird sie dafür nutzen, zurückzugehen, um vielleicht was aufzubauen, was nicht so destruktiv ist. Mhm. Und vielleicht dann doch auch die Arbeit ihres Onkels, der ja versucht, gegen die Strukturen mehr oder weniger gut anzuarbeiten, dass sie das eben ja auch so als Vorbild spürt und dass wir eigentlich beide so das Gefühl hatten, die wird wieder dahin zurückkehren. Also die kehrt nicht sozusagen ihrer Heimat den Rücken, sondern die braucht kurz eine Zeit, um sich zu sammeln und um sich aufzubauen und dann zurückzukommen und den Finger in die Wunde zu legen. Und das mochte ich so als Gefühl für die Arbeit, nach was sie strebt oder für was sie kämpft, total gerne. Aber das war auch ein Teil eben unserer Entdeckungsreise von Magda und von mir im Rahmen der Arbeit.
Ja, das ist, kann man vielleicht geografisch nochmal sagen, also die Ausbildung ist Heilbronn, ne? Also das ist dann relativ, so also Baden-Württemberg.
Böblingen,
ja. Genau. Und Thüringen ist ihre Heimat, ne? Also es ist quasi in diesem. Du hast schon erzählt, Magdalena, also sie versucht irgendwie auch sich zu behaupten in dieser Truppe, ne? Und was ich total interessant finde, es ist ja keine homogene Truppe von Kerlen oder so, sondern die ist sehr ambivalent, also sind sehr sehr unterschiedliche Figuren, Charaktere. Also es ist auch ein sehr intensives psychologisches Spiel zwischen, muss man jetzt nicht alles erzählen, was da für Dynamiken entstehen zwischen den verschiedenen Leuten und dir und den verschiedenen Männern. Also das ist keine homogene Truppe, sondern die immer nur die Kameradschaft beschwören und so von Testosteron und so weiter, die gibt es natürlich auch. Es gibt so ganz, ganz zarte Momente auch in diesen Strukturen und bei diesen Charakteren. Das war, glaube ich, auch, das spürt man irgendwie wichtig, auch so gegen Klischees anzuarbeiten, oder? Also so diese Truppe zu, weiß ich nicht, also man denkt, okay, die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse oder auch Motive, da zu sein.
Also in allererster Linie war uns wichtig, dass das Menschen werden.
Ja, ja, genau. Das sind
und
es
die,
ja.
Genau, die mit ihren Sehnsüchten, aber auch ihren Klischees und dem Druck und der Ladung, die das irgendwie auch bringt, so einen Job auszuführen. Ich meine, die Anfangssequenz, die du gesagt hast, das ist eine große Demonstration, auf der diese Einheit geschickt wird. Und nachdem sie völlig abgekämpft wiederkommen, müssen sie halt sofort in die Trainingshalle und müssen sich weiter verausgaben und müssen weiter leisten. Und dass unter so einem enormen Druck einfach auch Emotionen entstehen und Entladungen entstehen, das war einfach wichtig, das zu zeigen. Ich finde interessanterweise, die Kerle, oder die wenigen Frauen, die diese Einheit hat, finde ich eigentlich die größeren Kerle als die
das
Kerle,
stimmt.
die da so auftauchen,
genau.
die dann in der Dusche stehen und alle irgendwie ganz lustig irgendwie sind und gleichzeitig die beiden Damen, die wir so eben zeigen, noch eine Figur, die von der Antonia Reinisch gespielt wird, neben Magdas Figur, die halt einfach wirklich kämpft bis zum Bitteren, also bis aufs Blut so, und die auch nicht aufgeben kann, und das eint die beiden ja auch so ein bisschen oder findet sie für sie auch so ein bisschen zusammen, und das fand ich eigentlich das Interessante, dass sozusagen jenseits der Geschlechterfrage die Härte oder die Heftigkeit in der Einheit extrem konstant und dicht ist.
Ja, absolut. Magdalena, ich kann mir das vorstellen, also es ist ja nicht nur ein intensives psychologisches Spiel, ne? Also es ist unglaublich toll, dir zuzugucken.
Dankeschön.
Sondern es ist ja auch eine sehr große Körperlichkeit, ne? Also du musst ja da wirklich ran und so. Das ist ja unglaublich herausfordernd. Wie war das für dich? Also musstest du da auch trainieren? Hattest du Coaches? Wie bist du in diesen Job gegangen?
Ich hatte eine sehr nette Coachin.
Okay,
eine nett. Frau, ja. Falls sie das hört. Die hat mich sehr nett begleitet, an meine Grenzen gebracht und auf jeden Fall Dinge in mir herausgewühlt, die ich nicht dachte zu können. Ich glaube, es waren anderthalb Monate vor Drehbeginn ungefähr, dass ich mit ihr getroffen habe und sie erstmal, ich glaube, das war auch sogar mit meinen Kollegen Max und Aaron, die haben auch so Checks bekommen von wegen, wie fit seid ihr? Und dann haben wir daraufhin quasi ein Programm bekommen, und ich hatte ja speziell mit Angie immer tatsächlich, glaube ich, 2 bis 3 Mal die Woche Training. Das ging dann auch in den Dreh rein. Da hatten wir natürlich auch irgendwie so Gruppentraining auch nochmal speziell. Und das war ja am Anfang klar eine Umgewöhnung und auf jeden Fall Überforderung, aber für mich ein Riesengeschenk, weil ich ja so eine Zeit hatte von der Körperlichkeit und dieser Findungsphase, die mich, glaube ich, Rebecca total nahegebracht hat. Und auf einmal ja, konnte ich mich körperlich dem so hingeben und hatte da erstmal die Voraussetzung für diese ganzen Szenen, die wir drehen mussten, aber konnte auch charakterlich irgendwie wahrscheinlich ja für mich als Spielerin mehr nachvollziehen, wie steht so eine junge Frau, was ist das für eine körperliche Sicherheit auch, die man empfindet, wenn man halt weiß, ich kann meinem Gegenüber, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, begegnen und ich habe eine Kraft, die ausgeht, und das ist erstmal ein anderes Alltagsgefühl.
Dass du auch wirklich mitnimmst dann. Ja,
ja? Total. Ja.
Dazu muss man auch sagen, ich meine, wir hatten vor der Kamera ja fast ausschließlich Schauspieler und Schauspielerinnen,
ja,
die keine Polizisten, Polizistinnen sind. Ja. Und da ging es natürlich auch darum, wir zeigen in dem Film ja keine Polizeiakademie, also wir zeigen nicht die erste Woche Polizeispielen, sondern das sind ja Leute, die fertig sind mit ihrer Ausbildung, die im Dienst sind, die dann sich weiterqualifizieren für eine Spezialeinheit. Das heißt, jeder von denen, die da das Seil hochklettern oder irgendwelche Dinge durch die Gegend tragen, muss total glaubwürdig bereits das schon hinter sich haben.
Ah ja, okay.
Und das war eben eine Herausforderung, wie bewegen sich sozusagen diese Menschen, wie stehen die da, ja, wie fassen die ein Seil an, wie gehen die auch mit Waffen um, ja, also wenn, es war auch wichtig, dass Magda diese Waffen wirklich in- und auswendig mit geschlossenen Augen laden und nachladen und abfeuern kann, so, und da, das ist sozusagen, das sind die Details, die da total wichtig sind, und am Ende mussten alle von den Spielerinnen, von den Spielern eben genau da reinkommen, dass sie eigentlich 3 Schritte sozusagen überspringen, nämlich eigentlich schon fertige Polizisten sind und sich nicht erst auf den Weg begeben, und da hat eben die Angie Rau, die das Training gemacht hat, war auch eben für mich eine wichtige Ansprechpartnerin, weil die auch für die Choreografien der Einheiten zuständig war. Also ab dem Moment, wo sich diese Einheit sichtbar in Bewegung setzt, also 15 bis 20 Schauspielende plus Komparsen in Uniform, in Combat-Uniform, muss das ja irgendwie koordiniert sein. Und meine Zeit bei der Polizei war sehr klein, ich habe sie nicht. Also ich weiß nicht, wie sich eine Polizeieinheit bewegt. Ich habe recherchiert, aber sozusagen diese Leute in Bewegung zu setzen, in den Uniformen, das musste ja alles getimed, geplant, choreografiert sein. Und das hat sie eben auch übernommen. Und da waren wir alle sehr glücklich, dass ich sozusagen eine fantastische rechte Hand hatte, die eben genau für diese Art der körperlichen Arbeit mit den Spielern da war.
Aha. Nun ist es das eine, also es ist ein Polizeithriller, es ist eine fiktive Geschichte. Dennoch ist es eine Geschichte, deswegen ja auch der Disclaimer am Anfang, es ist sehr viel Wahrheit drin. Also es heißt Rechtsextremismus in Polizeistrukturen, das ist ja jetzt nicht ausgedacht, sondern es ist real. Wie wichtig, ich meine, du hast Cum-Ex, diese Serie, es war eine wahre Geschichte, die du fiktionalisiert hast von Jan Schomburg. Wie wichtig ist dir auch, solche Geschichten zu erzählen, immer wieder? Also in dem Fall diese Geschichte, die nochmal ein ganz anderes Ding aufmacht. Also mit dem Blick in unsere Realität.
Also wahr ist das ja alles, was wir sehen.
Ja.
Die Frage ist, was ist belegt und was ist so passiert oder was hätte so passieren können. Aber eine Wahrheit trägt das ja irgendwie alles, weil sonst hätte es nicht in dem Film sein können oder auch in der Serie bei Cum-Ex zum Beispiel. Und mich interessieren die Geschichten, die so ganz offensichtliche Leerstellen haben in der Art und Weise, was passiert ist, aber auch in der Art und Weise, wie es von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und bei Cum-Ex, dem größten Steuerskandal, dem größten Raubzug in der Geschichte, wir reden über viele, viele, viele Milliarden Euro, die uns allen, also allen, die hier im Raum sitzen, alle, die jetzt zuhören, denen aus der Tasche genommen wurde und keinen interessiert's. Dem Fall Michelle Kiesewetter, die eben als das 10. Opfer des NSU gilt, was natürlich wahnsinnig praktisch ist, weil die beiden vermutlichen Haupttäter ja nicht mehr leben und gegen die man dann nicht weiter ermitteln konnte. Das sind so klaffend schreiende Leerstellen, die interessieren mich wahnsinnig. Mhm. Auf so unterschiedliche Art die erzählen zu können und mit so unterschiedlichen Genres spielen zu können, ist natürlich ein wahnsinniges Geschenk, was wir eben auch durch die Partnerinnen und Partner haben, der Sender, die uns das möglich machen, die eben an solche Stoffe, egal wie provokant sie sein mögen, auch glauben und sagen, es ist wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden. Und da bin ich total glücklich, dass ich da mitmachen darf.
Dennoch passiert es, also so habe ich eine Information bekommen, dass eine Veranstaltung verhindert wird, in der dieser Film gezeigt werden soll und von entscheidenden Stellen letztlich abgesagt wird, aus politischen Gründen. Also was macht das mit euch? Wenn man sagt, okay, wir arbeiten hier auch, wir haben ja auch einen Auftrag, also jetzt keine Mission, sondern aber wir erzählen eine Geschichte, die im Hier und Jetzt spielt und wahrhaftig ist und dann wird das verhindert.
Ja, es ist befremdlich.
Das ist verstörend, oder?
Ja, schon. Zumal man natürlich auch die Chance hätte sehen können, mit dem Film und den heutigen Verantwortlichen darüber zu sprechen, was ist damals eigentlich passiert und was für Lehren nimmt man mit in die Zukunft oder vielleicht auch in unsere Gegenwart. Und das hätte uns alle sehr gefreut, wenn das auch eben hätte stattfinden können. Es sollte eben eine Veranstaltung geben, wo mit aktuell politisch Verantwortlichen über diesen Film gesprochen wird und der gemeinsam geguckt wird und die dann eben nicht stattfinden konnte. Die Gründe sind uns bis heute leider ein bisschen schleierhaft. Und dann erwischt einen so ein merkwürdiger Gedanke manchmal, dass man denkt, vielleicht hätte sich der ein oder andere dann doch einen etwas freundlicheren Film erwartet, aber im nächsten Moment denkt man den Gedanken weiter und dann gruselt es einen so ein bisschen und man merkt, wie grotesk das vielleicht ist.
Wie kann ein Film über so ein Thema freundlich sein? Es ist ein sehr, sehr bewegender, ich habe es gesagt, er ist auch, also man fühlt sich dann, ja egal, gucken Sie den Film. Er läuft morgen um 20.15 Uhr in der ARD und zu jeder Zeit noch sehr, sehr lange in der ARD-Mediathek. In der ARD im Ersten und in der Mediathek kann man sich angucken. Die Nichte des Polizisten. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, du hast noch einen anderen Film gemacht, Magdalena, 6 Wochenamt. Das ist ein Kinofilm. Da geht es um eine junge Frau, die mitten in der Covid-19-Pandemie nach Hause zurückkehrt, in ihre rheinische Heimatstadt, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Also wir werden jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Dieser Film ist fertig, aber...
Dieser Film ist fertig, hatte so wie wir in München auf dem Münchner Filmfest Premiere. Und
Magda hat den Darstellerinnenpreis gewonnen.
Genau,
dafür.
Das. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Und meine liebe Regisseurin Jacqueline Jansen, die hat auch den Produktionspreis bekommen, weil sie nämlich auch Produktionsleiterin quasi war. Ungewollt im besten Sinne, weil es keine Gelder gab. Sie hat letztendlich 100.000 Euro selbst zusammengekratzt und die in diesen Film gesteckt. Und dieser Film würde sehr gerne ins Kino kommen, aber hat bisher noch keinen Verleih. Deswegen, alle Menschen, die da draußen zuhören, wenn ihr jemanden kennt,
der einen Verleih hat oder selber ein Verleiher seid, es gibt diesen Film.
Genau, und wir zeigen ihn euch sehr gerne.
Genau, also er gehört ins Kino. Und vielleicht, was ich vergessen habe noch zu erwähnen, ihr habt so einen tollen Cast. Also wir haben ein paar Sachen, ein paar Leute, ein paar Namen haben wir schon gehört. Max von der Gröben, Daniel Stresser, Aaron Hillmann, Thorsten Merten. Der übrigens, den habe ich auf der Straße getroffen, der, wir wohnen um die Ecke, der wörtlich gesagt hat und mich gebeten hat, das hier on air zu wiederholen. Er sei auf jeden Film, den du machst, Dustin, und wo er nicht dabei sein kann, neidisch. Das soll ich dir bitte sagen. Und es ist ja nicht deine erste Arbeit mit ihm. Also das
kann ich annehmen, danke.
Okay, gut. Also dieser Film, dein Film soll hoffentlich bald ins Kino kommen. Und du arbeitest schon wieder an der nächsten Geschichte?
Ja, ich hatte tatsächlich das Glück für den Bayerischen Rundfunk, also für die Partneranstalt, ein neues Tatort-Team zu starten jetzt im Sommer. Das ist der neue Franken-Tatort. Fabian Hinrichs bleibt erhalten. Rosalie Thomas kommt neu dazu. Und ich durfte tatsächlich mit der Produktionsfirma und der Redaktion das Casting auch betreuen, aus dem sich dann Rosalie sozusagen hervorgetan hat, und habe jetzt im Sommer den ersten gemeinsamen Fall der beiden gemacht. Der wird tatsächlich aber erst nächstes Jahr im weiteren Verlauf zu sehen sein.
Aha, okay. Und du, Magdalena, gibt es bei dir Sachen, ungelegte Eier, über die du sprechen willst, darfst, kannst?
Ungelegte Eier, die noch geheim bleiben.
Aha, okay, gut. Dann schauen Sie sich bitte diesen Film an, nicht zuletzt wegen dieser wundervollen Schauspielerin Magdalena Laubisch. Vielen Dank und danke, Dustin, dass du uns wieder einen großartigen Film geschenkt hast.
Danke für die Einladung.
Nichte des Polizisten, danke. Applaus